Liebe Zuschauer, es ist mir eine Freude, Gottes heiliges, lebendiges und kräftiges Wort heute mit euch teilen zu dürfen. Und bevor wir dieses Wort Gottes aufschlagen, möchte ich euch einladen zu einem kurzen Gebet. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du uns Menschen liebst und dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir dein Wort jetzt aufschlagen dürfen. Und lieber Vater, so wie wir es aufschlagen, öffne du bitte unser Herz, dass du daran arbeiten kannst und uns näher zu dir ziehen kannst, dass deine Verheißung bei jedem Einzelnen von uns wahr wird, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehrt. So danken wir dir und loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Die Grundlage der heutigen Predigt bilden zwei Verse im Markus-Evangelium, die ich gerne zu Beginn mit euch lesen möchte. Markus, Kapitel 1 und dort die Verse 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. In Vers 14 heißt es, dass Jesus nach Galiläa kam. Hinter dieser unscheinbaren Aussage steckt eine tiefe und traurige Wahrheit. Von wo kam Jesus? Er kam aus Judäa. Jesus hatte Judäa verlassen und seinen Dienst in Galiläa weitergeführt. Er hat sein Wirkungsgebiet aber nicht ohne Grund gewechselt. Doch bevor ich auf diesen Grund eingehe, möchte ich noch kurz mit euch ein wenig Geografieunterricht machen, der uns hilft, noch ein wenig tiefer in diese Geschichte einzusteigen. In der römischen Zeit wurde Israel in drei Provinzen aufgeteilt. In Judäa, in Galiläa und in Samaria. Und ich möchte euch zwei PowerPoint-Folien zeigen, wo man das Gebiet von Israel sieht. Einmal größer und einmal ein bisschen näher. Und kurz mit euch auf diese drei Provinzen eingehen. Zuerst Judäa. Auf Hebräisch heißt diese Region im Süden Israels Jehuda und bedeutet wörtlich Land der Juden. Hier wurde Jesus in Bethlehem geboren. Hier lag Jerusalem als Zentrum mit seinem prächtigen Tempel. Hier predigte Johannes der Täufer in der Wüste. Und hier wurde Jesus im Jordan getauft. Knapp oberhalb des Toten Meeres wird die Taufstelle von den meisten vermutet. Dann kurz zu Samaria. Samaria war eine Bergregion zwischen Judäa und Galiläa. Die Samariter wurden von den Israeliten in Judäa verachtet, da sie den Tempeldienst in Jerusalem ablehnten und ihre eigenen Opferstätten auf dem Berg Gerizim hatten. Als letztes noch Galiläa. Diese Region im Norden Israels heißt auf Hebräisch Ha-Galil, eine Abkürzung von Galil Hagoyim, was wörtlich Bezirk der Heiden bedeutet. Einen wichtigen Punkt möchte ich hier festhalten. Der größte Teil des Volkes Gottes lebte also im Süden von Israel, in Judäa. Hier waren die hoch angesehenen Pharisäer und Schriftgelehrten zu Hause. Jesus ist in seinem Leben öfter zwischen Judäa und Galiläa hin und her gereist. Doch diesmal blieb er eine längere Zeit von Judäa fern und fokussierte sich in seinem Dienst auf Galiläa. Aber warum hat er Judäa und Jerusalem verlassen? Judäa hatte großes Vorrecht. Denn hier ist zuerst das Kommen des lang ersehnten Messias verkündigt worden. Hier wurde dem Priester Zacharias im Tempel in Jerusalem die Geburt des Vorläufers des Messias offenbart, Johannes der Täufer. Hier verkündigten die Engel auf den Hügeln von Bethlehem die Geburt Jesu. Hier nach Jerusalem kamen die Weisen aus dem Morgenland, um dem neugeborenen König zu huldigen. Hier bezeugten Simeon und Hanna Jesu Göttlichkeit, als Maria und Josef ihn als Kind zur Weihe in den Tempel brachten. Und hier hörte das ganze Land das klare Zeugnis von Johannes dem Täufer. Hier in Judäa verbrachte Jesus einen Großteil seines bisherigen Dienstes. Bei der Reinigung des Tempels leuchtete seine Göttlichkeit auf. Am Teich von Bethesda heilte er auf wundersame Weise einen jahrzehntelangen Kranken. Und im anschließenden Verhör vor dem Hohen Rat bestätigte Jesus, was sein Dienst zuvor schon bekundet hatte, nämlich, dass er der Sohn Gottes war. Jerusalem und Judäa hatten eine vorrangige Stellung in Jesu Dienst gehabt. Doch nun kommt die traurige Reaktion. Ich möchte euch einen Abschnitt aus dem wunderbaren Buch Das Leben Jesu auf Seite 215 und 216 vorlesen. Hätten die führenden Männer Israels Christus angenommen, dann würde er sie dadurch geehrt haben, dass sie als seine Boten das Evangelium in die Welt hinaustragen sollten. Ihnen wurde die erste Gelegenheit gegeben, Herolde des Reiches und der Gnade Gottes zu werden. Das Volk Israel aber erkannte nicht die Zeit, in der es heimgesucht wurde. Der Neid und das Misstrauen der jüdischen Führer wuchsen zu offenem Hass an. Und die Herzen des Volkes wandten sich von Jesus ab. Der Hohe Rat wies Jesu Botschaft zurück und war fest entschlossen, ihn zu töten. Und jetzt kommt ein entscheidendes Wort. Deshalb verließ Jesus Jerusalem, die Priester, den Tempel, die religiösen Führer und all die Leute, die im Gesetz unterwiesen waren, und wandte sich anderen Menschen zu. Ihnen wollte er seine Botschaft verkündigen und aus ihnen jene aussondern, die sein Evangelium zu allen Völkern tragen sollten. Jesus verließ Jerusalem und Judäa also nicht, weil Galiläa so viel schöner war, sondern weil sowohl die Führer als auch das Volk ihr Herz vor ihrem Schöpfer und einzigen Erlöser verschlossen hatten. Er verließ die nach außen hin besonders Frommen und wandte sich nun dem Bezirk der Heiden zu, Galiläa. Er wandte sich denen zu, die von den Rabbinern in Jerusalem als ungesittet und ungebildet verachtet wurden. Bei der Ausarbeitung der Predigt habe ich mich gefragt, was Jesus mit mir und mit uns als Adventvolk tun würde, mit uns Schriftgelehrten. Würde Jesus bei uns offene Türen und offene Herzen finden für seine frohe und befreiende Botschaft? Oder würde er uns auch voller Trauer verlassen, weil wir nur nach außen hin fromm sind, nur nach außen hin Gott hingegeben und sich dann denen zuwenden, die in unseren Augen ungläubig sind? Die Antwort darauf muss jeder bei sich selbst suchen. Aber das muss man sich mal vorstellen, was hier geschehen ist. Jesus hat die hochgebildeten Theologen verlassen, weil er mit ihnen nichts anfangen konnte. Sie hätten die ersten Boten der frohen Botschaft sein sollen. Und sie hatten so gute Voraussetzungen. Viele von ihnen kannten das Alte Testament, also die damals bekannte Bibel, auswendig. Doch es fehlte ihnen etwas sehr Entscheidendes: die Bereitschaft, sich vor Gott zu demütigen und sich von ihm ein neues Herz schenken zu lassen. Wie traurig muss Jesus das gemacht haben. Die Zusammensetzung der 12 Apostel, sie wäre wohl ganz anders gewesen, wenn die führenden Männer aus dem Volke Gottes ihren Erlöser angenommen hätten. Doch in diesem traurigen Punkt steckt auch eine gute Nachricht, eine schöne Nachricht für alle, die die Bibel nicht so gut kennen. Ihr Lieben, lasst euch von Satan nicht einreden, dass Gott euch nicht gebrauchen kann. Gott kann mit jedem, der sich ihm voll und ganz zur Verfügung stellt, mehr anfangen als mit hochgebildeten, aber leider unbekehrten Theologen. In Apostelgeschichte 4, Vers 13, lesen wir, dass der Hohe Rat, also die führenden Theologen des Volkes Gottes, sich über die Apostel Petrus und Johannes wunderten. Warum wunderten sie sich? Weil sie merkten, dass sie einfache und ungelehrte Leute waren. Doch der entscheidende Punkt bei diesen Ungelehrten war: sie hatten Jesus im Herzen. Wisst ihr, welches griechische Wort in diesem Vers für Petrus und Johannes verwendet wird? Sie waren Idiotes. Sie waren Idiotes. Aber wenn sie auch Idiotes waren, konnte Gott Großes durch sie tun. Denn ihr Leben war ihm geweiht. Biblisches Wissen allein mag es noch so beeindruckend groß sein, macht einen weder zu einem brauchbaren Werkzeug in der Hand Gottes, noch zu einem Kind Gottes, sondern allein die Annahme Jesu als Herrn und Heiland. Die Kombination aus biblischem Wissen und Hingabe an Jesus ist aber natürlich am besten. Die mit Abstand meisten Schriften im Neuen Testament stammen nicht umsonst von Paulus, der ein Pharisäer, ein hochgebildeter Theologe war und dessen Leben voll und ganz Jesus gehörte. Ihr Lieben, lasst uns daher mit Fleiß, mit Eifer dieses lebendige Wort Gottes studieren, mit Hingabe an Jesus. Dann kann Jesus auch uns so machtvoll gebrauchen wie damals Petrus und Johannes. Was hat Jesus in Galiläa gemacht, als er dort angekommen ist? Laut Markus Kapitel 1, Verse 14 und 15. Er verkündigte das Evangelium. Und es ist ganz interessant, was diese frohe Botschaft Jesu beinhaltete. Denn hier kann man erkennen an diesem Vers, was das Evangelium beinhaltete, das Jesus verkündigt hat. Laut Vers 15 waren es 4 Punkte. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Zu jedem dieser 4 Punkte könnte man leicht eine oder sogar mehrere separate Predigten halten. In dieser Predigt möchte ich mit euch nur ein paar wesentliche Aspekte betrachten und Schritt für Schritt durch diese einzelnen 4 Punkte durchgehen. Die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit ist erfüllt? Es gibt nur eine einzige zeitliche Prophezeiung auf den Messias hin. Und diese finden wir im so wichtigen Buch Daniel, auf welches Jesus uns im Neuen Testament explizit hinweist. Die Zeit, von der Jesus hier spricht, die erfüllt war, umfasst den Zeitabschnitt, den der Engel Gabriel dem Propheten Daniel offenbart hatte. Es handelt sich um die 70 Jahrwochen aus Daniel 9, die im Jahr 457 vor Christus mit dem Erlass zur Wiederherstellung Jerusalems begannen. Nach 69 Jahrwochen, also 483 Jahren, sollte der Messias, der Gesalbte, in Erscheinung treten. Diese Prophezeiung erfüllte sich, als Jesus im Jahr 27 nach Christus mit dem Heiligen Geist bei seiner Taufe gesalbt wurde. Und kurze Zeit später begann Jesus mit seinem Dienst. Von nun an hieß es, die Zeit ist erfüllt. Und ich kann jedem ans Herz legen, wer diesen prophetischen Teil der Predigt noch näher kennenlernen möchte, noch nachlesen möchte, noch tiefer studieren möchte, dem kann ich das wunderbare Buch Das Leben Jesu ans Herz legen, Kapitel 23. Ein wichtiger Punkt, den ich hier festhalten möchte. Es gibt viele Christen, die mit der Prophetie leider nichts anfangen können. Doch bei Jesus war die prophetische Botschaft nicht nur Teil des Evangeliums, das er verkündigt hat, sondern das Evangelium Jesu gründete sich sogar auf die Prophetie. Die Zeichen der Zeit waren quasi das Fundament seiner Verkündigung. Gott hat uns die Prophetie nicht gegeben, damit wir Angst bekommen, sondern dass unser Glaube gestärkt wird. Und ich bin Gott so dankbar für die Prophetie, die spannender ist als jeder Hollywood-Film, den ich früher gesehen habe. Durch die Prophetie, die fest verbunden mit dem Evangelium ist, bin ich zu Jesus, unserem Heiland, gekommen. Nachdem Jesus bei seiner Predigt der frohen Botschaft mit der Prophetie begonnen hat, lenkt er den Blick auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Auch wir sollten Menschen, wenn wir ihr Interesse durch die Prophetie geweckt haben, auf das Reich Gottes hinweisen. Nie zuvor hat es für die Welt eine solche Zeit gegeben. Durch Jesus Christus war der Himmel zu uns Menschen herabgestiegen. In Römer 8, Vers 32 lesen wir, dass Gott der Vater seinen Sohn für uns alle dahingegeben hat. Und was tun möchte? Und uns mit ihm alles schenken möchte. Alles. Und in Kolosser 2, Vers 3 heißt es, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. In dem größten Geschenk aller Zeiten, in seinem geliebten Sohn Jesus Christus, hat Gott aus unendlicher Liebe uns Menschen den ganzen Himmel ausgeschüttet. Was kennzeichnet eigentlich das Reich Gottes? Vielleicht kennt ihr die Bibelstelle, in der das Reich Gottes definiert wird. In Römer 14, Vers 17 lesen wir: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das sind drei wesentliche Kennzeichen des Reiches Gottes: Gerechtigkeit, Friede und Freude in purer Reinheit. Genau dies hat das Leben Jesu hier auf Erden gekennzeichnet. Er hat ein Leben vollkommener Gerechtigkeit geführt. Er ist der Friedefürst, wie in Jesaja 9, Vers 5 betitelt. Auch wenn Jesus vor allem am Ende seines Lebens sehr viel gelitten hat, war er ein Mann der Freude. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es so schön über Gott: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wohin Jesus auch kam, brachte er nicht nur Heil und Frieden mit, sondern verbreitete auch Freude und Frohsinn. All diese Kennzeichen des Reiches Gottes hat Jesus uns vollkommen vorgelebt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gerechtigkeit, Friede und Freude sind drei wesentliche Merkmale des Charakters Gottes. Er ist die Quelle der Gerechtigkeit. Er ist die Quelle des Friedens. Und er ist die Quelle der Freude. Ohne Gott und sein gnädiges Wirken würde es gar keine Gerechtigkeit, gar keinen Frieden und gar keine wahre Freude geben. Ihr Lieben, das, was das Reich Gottes so unbeschreiblich schön macht, ist Gott selbst, die Quelle jeglichen Glücks. Der dritte Punkt bei der Verkündigung des Evangeliums von Jesus lautet: Tut Buße. Und es ist ganz interessant, die ersten beiden Punkte, also die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, stellen eine Information für den Zuhörer dar. Die nächsten beiden Punkte, tut Buße und glaubt an das Evangelium, stellen nun die Reaktion darauf dar, die Gott sich so sehnlichst von jedem Menschen wünscht. Die erfüllte Prophetie und der Blick auf die Schönheit des Reiches Gottes sollen also im Menschen etwas bewirken, nämlich Buße und Glaube. Was bedeutet eigentlich Buße tun? In einer Fußnote in der Schlachter 2000 Bibel heißt es dazu sehr passend: Kehrt von Herzen um zu Gott. Kehrt von Herzen um zu Gott. Mir ist Buße tun immer so schön mit drei Schritten erklärt worden: Erkennen, bekennen und sein lassen. Die Sünde erkennen, die Sünde bekennen und die Sünde sein lassen. Den Aufruf zur Buße finden wir immer wieder in Gottes Wort. Drei Beispiele dazu. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 heißt es: Tut nun Buße und bekehrt euch. Also wahre Buße führt zu einer Bekehrung, zu einem neuen Leben. Einen starken Aufruf zur Umkehr, zur Buße finden wir in Jesaja, in Kapitel 1, Verse 16 und 17. Hier spricht Gott zu seinem Volk: Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten. Schafft den Weisen Recht. Führt der Witwen Sache. Und im nächsten Vers, in Vers 18, finden wir dann das bekannte und wunderbare Versprechen Gottes aus seiner großen Gnade heraus. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wahre Buße führt nicht nur zur Vergebung unserer Sünden, sondern sie drückt sich auch in unseren Taten aus. In der berühmten Pfingstpredigt, in Apostelgeschichte 2, wird Petrus von den Zuhörern gefragt, nachdem die frohe Botschaft, das Evangelium, ihr Herz tief berührt hat, was sie denn tun sollen. Und die Antwort von Petrus war klar und deutlich: Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen. Wahre Buße führt zu einem Liebesbund mit Jesus. In der Taufe bekenne ich durch Untertauchen, dass der alte Mensch stirbt und ich mit Jesus zu einem neuen Leben auferstehe. Buße tun hat als Folge einen neuen Menschen. Und Jesus sehnt sich so sehr danach, dass wir sein Liebesangebot auch annehmen. Ein weiteres Zitat: Mit tieferem Mitleid, als es irdische Eltern ihren Kindern gegenüber, die auf schlechte Wege geraten sind, haben können, wartet der Heiland darauf, dass ihm auf seine angebotene Liebe und Vergebungsbereitschaft eine Antwort gegeben wird. Er ruft den Irrenden zu: Bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren. So will ich mich auch zu euch kehren. Wessen Werk ist denn wahre Buße? Es ist voll und ganz Gottes Werk. In Römer Kapitel 2, Vers 4 fragt Paulus: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott geht uns aus Liebe nach, ruft uns zur Umkehr und möchte uns mit liebevollen Banden zu sich ziehen, näher und näher an sein Herz. Wir müssen es nur annehmen. Aber warum ist eigentlich Buße tun Gott so wichtig, dass er uns immer und immer wieder in seinem Wort dazu aufruft? Ganz einfach: Weil es ohne Buße, ohne Herzensveränderung unmöglich ist, Gott eines Tages von Angesicht zu schauen. Weil Gott uns so sehr liebt und uns nicht verlieren, sondern uns bei sich haben möchte in Ewigkeit, ruft er uns immer wieder zur Umkehr auf, damit wir ablassen von allem Bösen. Der vierte und letzte Punkt von Jesus bei der Verkündigung des Evangeliums lautet: Glaubt an das Evangelium. Es ist doch ein ganz einfacher Punkt. Das macht doch jeder von uns. Wenn ich euch fragen würde, wer glaubt an das Evangelium, und ich es jetzt sehen könnte, dass ihr eure Hand hebt, ich denke, alle oder fast alle würden jetzt ihre Hand heben. Aber ist das wirklich so ein einfacher Punkt? Ich hoffe, ihr könnt in ein paar Minuten diese Frage immer noch bejahen. Lasst uns mal einen sehr bekannten Vers aufschlagen und zusammen lesen. Einer meiner Lieblingsverse. Wir finden ihn in Römer Kapitel 8, Vers 28. Römer Kapitel 8, Vers 28. Dort heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Wie viel dient uns zum Besten, wenn wir Gott lieben und dadurch seinen Willen tun? Alles. Wirklich alles. Im Vater unser lehrt Jesus uns beten, dein Wille geschehe. Warum? Weil Gottes Wille stets der beste ist. In jeder einzelnen Situation in unserem Leben. Auch im Leid. Auch in Enttäuschungen. Auch wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Glauben wir das? Glauben wir, dass Gott wirklich in allen seinen Handlungen vollkommene Liebe ist, vollkommen gerecht und gut? Und leben wir auch danach? Genau dies war der Glaube Jesu. Und diesen festen Glauben möchte Jesus auch uns schenken. Wenn wir nur dann an Gott glauben, wenn die Sonne in unserem Leben scheint, ist dies kein wahrer Glaube. Der nächste Vers in Römer 8 ist weniger bekannt, aber enthält ebenfalls einen wesentlichen Aspekt des Evangeliums. Römer 8, Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich möchte unseren Blick auf einen bestimmten Teil dieses Verses lenken. Was ist Gottes Ziel mit uns? Ein sehr hohes. Wir sollen nämlich gleich sein dem Bild seines Sohnes. Gleich sein dem Bild unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich muss euch sagen, in meinen Augen ist das eine der schönsten Verheißungen der gesamten Bibel. Eine wunderbar frohmachende Botschaft. Gott, der den Menschen einst in sein Bild geschaffen hat, möchte dieses durch die Sünde zerstörte Bild in uns gefallenen Menschen wiederherstellen. Er möchte uns seinem heiligen Charakter immer ähnlicher machen. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Gottes Herrlichkeit soll immer mehr in uns hervorleuchten. Was für ein schönes Vorhaben von Gott. Viele Christen glauben, dass die frohmachende Botschaft die ist, dass Gottes Gesetz mit dem Kreuz abgeschafft wurde. Doch das ist alles andere als eine frohe Botschaft. Denn Gottes Gesetz ist ein Ausdruck seines wunderbaren Charakters, ein Ausdruck seiner Liebe. Ich möchte euch ein starkes, wie ich glaube, von Gott inspiriertes Zitat zu der Verbindung von Evangelium und Gesetz vorlesen. Das Evangelium ist nicht dazu da, den Maßstab von Gottes heiligem Gesetz zu erniedrigen, sondern den Menschen so zu erhöhen, dass er dessen Vorschriften halten kann. Dieses Zitat drückt so schön aus, was Gott mit uns tun möchte. Was für ein wunderbares Ziel Gott mit uns Menschen noch hat. Wenn Jesus heute auf Erden leben würde, würde er auch heute predigen: Glaubt an das Evangelium. Glaubt doch, dass ich euch von euren Sünden retten kann. Glaubt mir doch, dass ich euch die Kraft geben kann, jede Sünde zu überwinden. Glauben wir dieser frohen Botschaft? Glauben wir wirklich dem Evangelium? Würdet ihr jetzt eure Hand immer noch heben? Wenn wir nicht daran glauben, ihr Lieben, dann werden wir auch niemals die volle Kraft des Evangeliums erleben. Die volle Kraft Gottes, mit der er uns verändern möchte. Ein letztes Zitat. Und dieses Zitat, als ich dies das erste Mal gelesen habe, es hat mich wirklich umgehauen. Wer nicht genug Glauben an Christus hat, um zu vertrauen, dass er ihn vor dem Sündigen bewahren kann, hat nicht den Glauben, der ihm den Eintritt in das Reich Gottes verschaffen wird. Zum Schluss noch kurz ein Blick auf uns als Adventvolk. Habt ihr vielleicht bei den 4 Punkten der Verkündigung Jesu auch an unseren göttlichen Auftrag denken müssen? Denn auch wir sollen der Welt das Evangelium verkündigen. Auch wir sollen der Welt verkündigen, dass das Reich Gottes nahe ist. Und es ist wirklich nahe herbeigekommen. Die prophetischen Zeichen der baldigen Wiederkunft Jesu, sie werden immer deutlicher. Genau wie die frohe Botschaft von Jesu ersten Kommen sich auf die Prophetie gründete, gründet sich auch die frohe Botschaft von seinem zweiten Kommen auf die Prophetie. Jesus würde auch heute noch, wenn er hier auf Erden leben und wandeln würde, bei der Verkündigung des ewigen Evangeliums die Prophetie als Grundlage verwenden. Er wäre, und da bin ich mir sicher, er wäre ein Prediger der dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14. Diesen Auftrag hat er seinem Adventvolk gegeben. Wie Johannes der Täufer, wie Jesus selbst und auch wie die Apostel sollten auch wir die Menschen zur Buße aufrufen, dass sie sich vorbereiten, ihrem Schöpfer und Erlöser zu begegnen. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Doch leider gibt es ein Problem. Laodicea kann keinen kraftvollen Aufruf zur Buße geben, wenn es nicht selbst erstmal Buße getan hat. wenn es nicht selbst von ganzem Herzen Gott geweiht ist? Es kann es nicht. Warum wird es, wenn Gott alles neu machen wird, eigentlich kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz mehr geben, sondern Frieden und Harmonie in Ewigkeit? Ganz einfach. Weil alle Wesen, jedes einzelne Wesen, nach dem Willen Gottes leben wird. Aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm. Weil Gott uneingeschränkt, ohne Rebellion herrschen darf. Darf er auch uneingeschränkt herrschen in deinem Leben? Darf er jeden Tag auf dem Thron deines Herzens Platz nehmen? Darf er sein Reich in deinem Herzen aufrichten und dich dadurch auf das buchstäbliche Reich seiner Herrlichkeit vorbereiten? Darf er? Ein Großteil der Israeliten erkannte nicht die Erfüllung der Prophetie. Und sie verpassten das Reich Gottes, das ihnen mit so viel Liebe und Gnade angeboten wurde. Weil sie so von weltlichem Ehrgeiz und weltlichen Dingen gefangen waren. Ihr Lieben, lasst uns nicht die gleichen dummen Fehler machen wie das Volk Gottes damals, sondern lasst uns voll und ganz Buße tun und an die wunderbare Botschaft des Evangeliums glauben. Und wenn auch du diesen Herzenswunsch hast, dich Jesus voll und ganz zu weihen, und auch den Herzenswunsch hast, die Kraft des Evangeliums immer mehr in deinem Leben sichtbar wird, dann lade ich dich ein, mit mir mit einem Gebet abzuschließen. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du uns so sehr liebst, dass du uns immer wieder aufrufst zur Buße, dass du uns immer wieder aufrufst zur Umkehr, weil du uns näher und näher zu dir ziehen möchtest. Hab du Lob und Dank, lieber Vater, dass du so viel Geduld und Gnade mit uns Sündern hast, dass du uns so gerne reinwäscht durch das Blut Jesu, das für jeden Einzelnen von uns vergossen wurde. Und dass du dein wunderbares Ziel nicht aufgegeben hast, Menschen nach deinem Bilde zu haben, in einer engen Beziehung mit dir. Und lieber Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der auch den Wunsch hat, dir voll und ganz zu gehören, der auch den Wunsch hat, sich jeden Tag dir voll und ganz zu weihen, dass du ihn ausfüllen kannst mit deinem Heiligen Geist und dass du ihn verwandeln kannst Schritt für Schritt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dein Bild, in das Bild deines Sohnes. Zieh du bitte jeden Einzelnen von uns näher und näher zu dir und lass deine Herrlichkeit, deinen wunderbaren Charakter immer mehr in uns hervorleuchten, dass andere Menschen an uns erkennen können, dass es nichts Schöneres gibt, als ein Leben an deiner Hand zu führen. Hab Lob und Dank dafür, lieber Vater, und gelobt seist du in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen.